Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen. Die Bundespolizei der USA will einen Ring von russischen Spionen zerschlagen haben. Moskau zeigt sich irritiert. Ungarn hat einen neuen Staatspräsidenten, allein um die Macht des Premierministers zu mehren, meint unser Korrespondent. Managerentschädigungen über 3 Millionen Franken sollen von den Unternehmen versteuert werden, beschließen beide Wirtschaftskommissionen des Parlaments in Bern. Außerdem, FIFA-Präsident Sepp Blatter will nun doch technische Hilfsmittel für Schiedsrichter prüfen. Und 50 Jahre Unabhängigkeit Kongos, was eigentlich gibt's da zu feiern? Dazu das Dossier aus Kinshasa und Brüssel. Hier im Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Philipp Bürkler mit den Nachrichten.
Russland hat mit Entrüstung reagiert auf Anschuldigungen aus den USA, wonach es dort einen Spionagering unterhalten habe. Diese Anschuldigungen seien grundlos und stellten einen Rückschritt für die Beziehungen zwischen beiden Ländern dar, hieß es in einer Mitteilung des russischen Außenministeriums. Inzwischen ist auf Zypern eine 11. Person festgenommen worden, die in die Spionageaffäre verwickelt sein soll. Zuvor hatten die USA 10 Personen festgenommen und ihnen vorgeworfen, mit dem russischen Geheimdienst zusammengearbeitet zu haben. In den eidgenössischen Räten zeichnet sich eine Regelung ab, mit der hohe Boni für Manager eingeschränkt werden sollen. Die Wirtschaftskommission von Nationalen Ständerat haben sich dafür ausgesprochen, dass Entschädigungen von gesamthaft mehr als 3 Millionen Franken nicht mehr als Lohn gelten sollen, sondern als Gewinnbeteiligung. Und das hieße, die Unternehmen müssten für diese Summen Steuern abliefern. Der Vorschlag stammt aus dem Ständerat und fand nun auch in der Kommission des Nationalrates eine knappe Mehrheit. Bundespräsidentin Doris Leuthard hat vor den Medien zum Hinschied von Nicola Hayek Stellung genommen. Der Verwaltungsratspräsident der Swatch Group sei auch für sie ein wichtiger Gesprächspartner gewesen, sagte Leuthard.
Er war immer ein Botschafter auch für den Standort Schweiz, hat mich früh auch immer sensibilisiert, was wir in der Uhren-, in der Mikroindustrie können. Das können wir auch anwenden im Bereich der Autoentwicklung, im Bereich jetzt der Solarindustrie. Also er war wirklich ein Visionär, wie es eben nicht mehr sehr viele gibt.
Auch internationale Medien würdigten den Verstorbenen. Die Financial Times schrieb, Hayek habe Schweizer Arbeitsethik mit mediterranem Verkaufstalent kombiniert. Das New Yorker Wall Street Journal lobt Hayek als bodenständigen Nonkonformisten und als Unternehmer, der früh auf die Karte Umwelt gesetzt habe. Schweizer Radio DRS würdigt Nicola Hayek heute Abend in einer Sondersendung. Sie beginnt um 21 Uhr auf DRS 1. Alfred Donat, der ehemalige Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes SIG, ist tot. Er verstarb unerwartet vergangene Nacht im Alter von 78 Jahren. Donat leitete den Israelitischen Gemeindebund in den Jahren 2000 bis 2008 und erlebte in seiner Rolle als Präsident des SIG die Endphase der Diskussion um die nachrichtenlosen Vermögen. Er machte auch als Wissenschaftler Karriere und leitete am Universitätsspital Genf die Abteilung Nuklearmedizin. Wer mit dem Zug oder dem Auto unterwegs ist, soll die Kosten, die er verursacht, auch vollumfänglich bezahlen. Diese Ansicht ist der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse und fordert eine drastische Vereinfachung der Verkehrsfinanzierung. Wer mehr fahre, müsse mehr bezahlen, wer weniger fahre, zahle auch weniger. So stellt sich Economie Suisse eine einfache Preispolitik auf Schiene und Straße vor. Dieses Prinzip wird Mobility Pricing genannt. In Ungarn hat das Parlament Paul Schmidt zum neuen Staatspräsidenten gewählt. Der rechtskonservative Politiker gehört der regierenden Fidesz-Partei an. Der 68-jährige Paul Schmidt war in den 90er Jahren Ungarns Botschafter in Spanien und in der Schweiz. FIFA-Präsident Sepp Blatter hat sich für die Fehlentscheide der Schiedsrichter an der Fußball-WM entschuldigt. Und er will den Einsatz von technischen Hilfsmitteln im Fußball neu diskutieren lassen, allerdings nicht mehr während der laufenden WM. Hilfsmittel wie die Torkamera sollen Schiedsrichtern in zweifelhaften Situationen eine Hilfe bieten. Er habe sich bei den Teams von England und Mexiko entschuldigt für das, was passiert sei, so Blatter. Die Engländer hätten die Entschuldigung angenommen, die Mexikaner hätten nur genickt.
I said exactly sorry what has happened. The British or the English, as they said thank you, because they accept to win and to lose, and the Mexicans, they just bow with the head.
Sepp Blatter hat das Schiedsrichterthema zur Chefsache erklärt. Bereits im Juli soll über das weitere Vorgehen diskutiert werden. An der Fußball-WM spielen zurzeit Paraguay und Japan im zweitletzten Achtelfinal gegeneinander. Die reguläre Spielzeit ist vorbei. In der ersten Hälfte der Nachspielzeit steht es immer noch 0:0. Der Tessiner Schiedsrichter Massimo Busacca wird an der Fußball-WM kein weiteres Spiel pfeifen. Das gab Busacca selber bekannt, ohne weitere Erklärung. Busacca leitete nur das Vorrundenspiel zwischen Südafrika und Uruguay und wurde anschließend vom Coach der Südafrikaner heftig kritisiert. An den Börsen sind die Kurse erneut gefallen. Die wichtigsten europäischen Indizes verloren zwischen 3 und 5 Prozent an Wert. Der Swiss Market Index verlor 2,6%. Er schloss bei 6.144 Punkten. Stark betroffen sind exportorientierte Unternehmen und die Großbanken. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 9.912 Punkten. Dies ist ein Minus von 2,2%. Und hier noch die aktuellen Devisenkurse von Thomson Reuters. Der Euro verliert weiter an Wert. 1 Euro kostet 1 Franken 31,88 und der Dollar kostet 1 Franken 08,20. Das Wetter. Heute Abend und in der Nacht gibt es auch im Flachland vereinzelt Gewitter. Morgen scheint in der ganzen Schweiz wieder meist die Sonne. Im Laufe des Tages bilden sich jedoch vor allem in den Bergen erneut einige Gewitter. Die Höchsttemperatur erreicht beidseits der Alpen 29 Grad. Am Donnerstag ist es sonnig und heiß mit rund 30 Grad. Die Gewitterneigung bleibt im Süden gleich, im Norden und in den Alpen geht sie zurück.
Transatlantisches Fröstchen. Moskau und Washington lassen mit Agentengeschichten den Kalten Krieg aufleben. Ungarn hat einen neuen Staatspräsidenten, aber wohl bald keine Gewaltenteilung mehr. Im Streit um Managerboni geben die Parlamentskommissionen eine neue Marschrichtung vor. Die Regierung hat bald Ferien und sie braucht sie dringend. Anmerkungen zu Zank und Konkordanz im Bundesrat. Außerdem hoffen auf die Überheblichkeit, was Portugal vor dem iberischen Fußballderby noch bleibt. Und Kinlabel, Kinlapubel, Kinshasa wird herausgeputzt für den belgischen Monarchen. Ein Dossier über 50 Jahre Unabhängigkeit und die langen Schatten der Vergangenheit in Kongo und in Belgien. Sie führten ein unauffälliges Leben in Holzhäuschen mit braunen Fensterläden, amerikanische Kleinstadt-Idylle. Sie waren Angestellte von Reisebüros, Journalistinnen. Doch das alles soll nur Fassade gewesen sein, sagt jedenfalls die US-Bundespolizei FBI. Es klingt wie in einem Agenten-Thriller aus vergangener Zeit. Die Verhafteten sollen seit mehr als einem Jahrzehnt für den russischen Auslandgeheimdienst Informationen gesammelt und versucht haben, Washingtoner Entscheidungsträger auszuhorchen. Aus Washington zunächst ARD-Kollege Rüdiger Paulert.
Die 10 mutmaßlichen Agenten lebten viele Jahre lang unerkannt in den Vereinigten Staaten, zum Teil getarnt als Ehepaare mit schulpflichtigen Kindern. Mitangeklagt auch eine Journalistin peruanischer Abstammung. Ein 11. Agent wurde heute auf Zypern verhaftet und erwartet nun sein Auslieferungsverfahren. Nach Angaben des stellvertretenden New Yorker Generalstaatsanwaltes Michael Fairbairns sei dies die Spitze des Eisbergs einer Verschwörung des russischen Geheimdienstes gegen die USA. Gemeinsam sollen die Agenten viele Jahre für den russischen Auslandsgeheimdienst spioniert haben. Ihre Aufgabe war es, über einen langen Zeitraum langsam Kontakte zu amerikanischen Regierungsmitarbeitern und anderen einflussreichen Personen herzustellen. Auf diese Weise sollten sie Informationen etwa über die amerikanischen Iran-Sanktionen, über die Ziele der Vereinigten Staaten beim Abrüstungsabkommen START oder in Afghanistan sammeln. Einer der Agenten soll beispielsweise auch Kontakte zu einem US-Experten für bunkerbrechende Atomwaffen gehabt haben. Der Ring soll mit einer Mischung aus Hightech und sehr überkommenen Methoden gearbeitet haben. So wurden Berichte mit unsichtbarer Tinte geschrieben und zwischen den Agenten wurden im Vorübergehen identische Taschen ausgetauscht. Auf der anderen Seite nutzten die Spione auch drahtlose Computerverbindungen über sehr kurze Strecken, um ihre Informationen weiterzugeben. Darüber hinaus sollen sie Bilder ins Internet gestellt haben, die verschlüsselte Nachrichten enthielten. Die amerikanischen Ermittler stießen auf den Agentenring, weil sie auf Nachrichten der Spione in den USA an die Moskauer Geheimdienstzentrale aufmerksam geworden waren, die auf Kurzwellenfrequenzen gesendet wurden. Über Jahre hörten sie daraufhin Telefongespräche der Agenten ab und lasen deren Post und E-Mails. Am vergangenen Wochenende dann tarnten sich zwei FBI-Mitarbeiter als russische Agenten und verabredeten die Übergabe von Informationen gegen Bezahlung in einem New Yorker Restaurant und an einer Straßenecke in der amerikanischen Hauptstadt, ganz in der Nähe des Weißen Hauses. Bei den Treffen griffen die Fahnder zu. Einen zeitlichen Zusammenhang zum sehr freundschaftlichen Besuch des russischen Präsidenten Medvedev im Weißen Haus in der vergangenen Woche wollen Beobachter in Washington nicht herstellen. Für die Öffentlichkeit kam das Ganze viele Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges überraschend. Für den ehemaligen CIA-Mitarbeiter Jamie Smith allerdings nicht. Wir können den Tatbestand nicht ignorieren, dass unser Land Ziel von Spionage ist, egal wie freundlich unsere Beziehungen zu anderen Ländern rund um die Welt sind. Spioniert wird immer, 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche.
Dicke Post also aus Washington an die Adresse Russlands. Entsprechend empört und irritiert die Reaktionen. Aus Moskau, Peter Gisling.
Die jüngste Agentenstory aus den USA müsse man als politische Attacke werten, welche gegen den amerikanischen Präsidenten Obama gerichtet sei. Ja, die ganze Affäre sei wohl von jenen amerikanischen Kreisen inszeniert worden, welche die Annäherung zwischen den USA und Russland hintertreiben und beispielsweise die Ratifizierung des START-Abrüstungsabkommens verhindern wollten. So jedenfalls äußert sich heute der russische Politologe Sergei Osnobyschew gegenüber der Agentur RIA Novosti. Die Nachricht über die Festnahme der mutmaßlichen Agenten hat hier in Moskau wie eine Bombe eingeschlagen. Obama und Medvedev, sie waren in den letzten Tagen hier in Russland immer wieder auf allen Fernsehbildschirmen, auf den Frontseiten der Tageszeitungen oder im Internet zu sehen. Ja, man hat hier mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass sich die Beziehung zwischen den beiden Staaten endlich verbessert. Und jetzt das. Russlands Außenminister Sergei Lavrov meinte heute in einer ersten Stellungnahme bloß lakonisch, der Zeitpunkt der Festnahmen sei, Zitat, mit spezieller Eleganz gewählt worden. Und man erwarte nun von den USA weitere Erklärungen. Für Nikolai Kowaljow, den früheren Chef des russischen Inlandgeheimdienstes, sind die jüngsten Spionagevorwürfe aus den USA eine reine Lachnummer. So wie von den Amerikanern beschrieben, würden nämlich professionelle Agenten niemals vorgehen, meint er. Gemäß Russlands Vizegeneralstaatsanwalt Wladimir Kolesnikow ist es kein Geheimnis, dass auch in Russland amerikanische Agenten zugegen sind. Wenn solche Spitzel enttarnt würden, habe diese Russland jeweils stillschweigend des Landes verwiesen. Jetzt aber, nach dem, was in den USA vorfalle, müsse Russland ertappten amerikanischen Agenten wohl den Prozess machen. Es gilt als offenes Geheimnis, dass beispielsweise zahlreiche russische oder auch chinesische Agenten in westlichen Betrieben Industrie- und Militärspionage betreiben. Oleg Gordievsky, ein ehemaliger KGB-Mitarbeiter, erklärte heute Abend im Radiosender Echo Moskau, er gehe davon aus, dass allein in den Vereinigten Staaten von Amerika etwa 50 Ehepaare zugunsten Russlands spionierten. Bis jetzt aber wird, wie erwähnt, der jüngste Thriller aus den USA hier in Moskau vor allem als Abrechnung konservativer Amerikaner gegen die liberalere Politik von US-Präsident Obama gewertet. Wer weiß, vielleicht sind dies auch bloß Zweckbehauptungen. Es ist bekanntlich nicht ganz einfach, Geheimdienstaffären zu durchleuchten.
Peter Gisling berichtete aus Moskau. Karl Schmidt heißt er. Er war mal Botschafter hier in Bern, aber auch schon Fechter und Sportfunktionär. Doch sein jüngstes Duell brauchte er gar nicht erst auszutragen. Es war von vornherein entschieden. Schmidt ist Staatspräsident Ungarns geworden. Er war der Kandidat der nationalkonservativen Fidesz-Partei und die hat seit den letzten Wahlen eine überwältigende Mehrheit im Parlament. Amtsinhaber Laszlo Sólyom hatte gegen Schmidt keine Chance. Was ist von dem Neuen zu erwarten? Das habe ich unseren Osteuropa-Korrespondenten Marc Lehmann gefragt.
Das wüssten wohl die meisten Ungarinnen und Ungarn auch gern. Paul Schmidt als Präsident, ihn, den sie als Spitzensportler und vielleicht Funktionär kennen, übernimmt das höchste Staatsamt, verdrängt den beliebten Amtsinhaber, ohne dass eine Debatte darüber stattgefunden hätte und schon gar kein Wahlkampf. Zu erwarten ist von ihm zunächst nicht viel. Schmidt hat sich politisch nie exponiert. Man weiß nicht wirklich, wo er steht, was seine Visionen und Ziele sind. Er ist ein eleganter, weltgewandter Repräsentant. Man mag ihn, er wird das Land nach außen gut vertreten, aber ein politischer Präsident, das wird er ganz bestimmt nicht sein.
Warum denn überhaupt dieser Wechsel, wo doch, wie Sie sagten, der Amtsinhaber durchaus beliebt war?
Ja, Joyome war in der Tat populär, und zwar, weil er so eigenwillig war, ein Querkopf. Er war nicht bloß ein Aushängeschild, sondern hat sich eingemischt, hat sich in der chaotischen ungarischen Politik oft als Anwalt der Leute verwendet, ist als Mahner aufgetreten, wenn die Damen und Herren Politiker wieder mal zu abgehoben politisierten. Aber Joyome, ein Parteiloser, war dem neuen Regierungschef Viktor Orban offenbar zu unabhängig, zu aufsässig. Und so hat er ihn mit der geballten Kraft der Zweidrittelsmehrheit im Parlament einfach abserviert und mit Schmidt nun einen ihm genehmen Kandidaten eingesetzt.
Was bezweckt er damit, wodurch das Präsidentenamt in Ungarn praktisch nur repräsentative Funktion hat?
Das stimmt, das Amt ist vor allem repräsentativ, aber eben nicht nur. Der Präsident muss zum Beispiel auch die Gesetze unterschreiben, die vom Parlament verabschiedet werden, und er kann sie zurückweisen. Und das hat Joyome oft getan, wenn sie ihm nicht verfassungsgemäß erschienen. Aber Premier Orban hat große Pläne. Er will Ungarn umbauen, das Präsidentenamt etwa, in Richtung einer Präsidialdemokratie nach französischem Vorbild. Früher oder später sieht er sich nämlich selber als Präsident, dann aber ausgestattet mit vielen Vollmachten. Im Parlament hat er die nötige Zweidrittelmehrheit zum Totalumbau des Systems, und von einem Präsidenten Paul Schmidt, der ihm treu ergeben ist, muss Orban keinen Widerstand fürchten.
Sie sprechen von einem gewaltigen Umbau, den Orban anstrebe. Sagt er das offen oder gibt es Indizien dafür?
Ja, es gibt ganz klare Indizien. Orban will die staatlichen Institutionen unter seine Kontrolle bringen. Das ist ihm schon fast gelungen. Regierung und Parlament beherrscht er. Beides hat er radikal verkleinert oder will er verkleinern, die Regierung und das Parlament, um eine bessere Kontrolle zu haben. Jetzt ist auch noch der Staatspräsident von seinen Gnaden, und selbst in die Regional- und Kommunalpolitik will er eingreifen, dort die jeweiligen Verwaltungen massiv abspecken unter dem Deckmantel des Sparzwangs, aber natürlich auch, um auf weniger Widerstand zu stoßen. Das einzige hohe Amt, das er noch nicht unter seine Fittiche gebracht hat, ist das Amt des Nationalbankpräsidenten. Dieser macht ihm vorläufig noch das Leben schwer.
Und eine solche Machtkonzentration, eine solche Veränderung des Institutionengefüges in Ungarn, nimmt man das einfach so hin? Das stand ja wohl so nicht im Wahlprogramm Orbans.
Nein, so direkt nicht, aber die Leute haben schon ganz bewusst eine starke Hand gewählt, und jetzt ist die Opposition schwach. Orbans rechtsbürgerliche Fidesz-Partei hat ja einen Erdrutschsieg gelandet bei den Wahlen im April und kann nun tun und lassen, was sie will. Im Parlament sind sonst nur noch die Sozialisten vertreten, die nach ihrer Wahlniederlage vor allem mit sich selbst beschäftigt sind, praktisch abgetaucht sind. Außerdem die rechtsextreme Jobbik-Partei, aber auch sie ist erstaunlich ruhig. Widerstand gibt's fast gar nicht, vielleicht noch am ehesten aus intellektuellen Kreisen, aus Wirtschaftskreisen vielleicht auch, weil Orban eine Bankensteuer eingeführt hat, die niemandem so richtig passt in der Wirtschaft, oder auch aus Medienkreisen, weil Orban die öffentlichen Medien unter Parlamentskontrolle gestellt hat. Also alles kann er sich dann vielleicht doch nicht erlauben, obwohl, wie gesagt, das Volk nach dem Parteiengezänk der letzten Jahre doch auf eine starke Hand gewartet hat.
Sagt unser Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann. Der Streit zieht sich hin um exorbitante Managerboni und wie die Politik sich dazu verhalten soll. Nun aber zeichnet sich im Parlament eine gemeinsame Position ab. Unternehmen, die ihren Managern mehr als 3 Millionen Franken Entschädigung zahlen, sollen künftig dafür Steuern bezahlen müssen, lautet der Tenor in den vorberatenden Kommissionen. Vorstöße der Linken, die mit steuerlichen Mitteln die Boni-Exzesse regulieren wollten, wurden abgelehnt. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Im Kampf gegen Boni-Exzesse wurden bis anhin keine Nägel mit Köpfen gemacht. Nun hat sich die Wirtschaftskommission des Nationalrates mit verschiedenen Vorschlägen beschäftigt und erste Vorentscheide gefällt. CVP-Wirtschaftspolitiker Pirmin Bischoff.
Abgelehnt wurden alle diejenigen Vorschläge, die eine rein steuerliche Behandlung der Boni-Problematik wollten. Als einziger Vorschlag angenommen wurde das sogenannte Tantiemen-Modell, das die CVP entwickelt hat und das nun offensichtlich mehrheitsfähig wird.
Dieses Modell sieht vor, dass künftig sämtliche Vergütungen, also Lohn und Boni, die 3 Millionen Franken übersteigen, als Tantieme behandelt werden. Dies führt dazu, dass diese Aufwendungen vom Unternehmen nicht mehr steuerlich abgezogen werden können. Vergütungen über 3 Millionen Franken dürfen auch nur noch dann ausgeschüttet werden, wenn die Unternehmung zuvor einen Gewinn ausweist. Rund 500 Personen bekämen mehr als 3 Millionen ausbezahlt, so Pirmin Bischoff.
Wenn wir es rein von den Steuern her anschauen, kommen immerhin etwa 80 Millionen Franken zusätzliche Steuern rein. Die könnten wir dann wieder weiterverteilen und der Bevölkerung zurückgeben oder denjenigen Unternehmungen, die eben keine solchen Überbezüge tätigen.
Doch was die CVP hier als Vorteil preist, lehnt SVP-Fraktionschef Kaspar Bader aus grundsätzlichen Überlegungen ab.
Die neue Tantiemenlösung bringt auch zusätzliche Steuern und ist für uns deshalb kein taugliches Mittel, um Boni-Exzesse zu verhindern.
Doch gerade darum zeigt sich schließlich auch SP-Wirtschaftspolitiker Hans-Jürg Fehr zufrieden über das Tantiemen-Modell.
Wir stehen dem positiv gegenüber, auch wenn es vielleicht einen negativen Punkt darin hat, dass wir erst ab 3 Millionen Franken Gesamtvergütungen diese Sondersteuer einführen. Andererseits steckt in diesen 3 Millionen eben die Gesamtentschädigung und nicht nur der Bonus.
Auch außerhalb der Politik kommt das Tantiemenmodell gut an. Wirtschaftsprofessor Norbert Thom von der Universität Bern.
Es ist natürlich ein politischer Kompromiss. Man kann sich über jede Zahl, ob 1, 2 oder 3 Millionen, streiten. Aber grundsätzlich ist es für mich eine gute Richtung, die hier eingeschlagen wird.
Zu meinen, dass mit dieser Regelung allein den Boni-Exzessen ein Riegel geschoben werden könnte, glaubt Professor Thom aber nicht.
Man kann in Geld auszahlen und damit sehr sichtbar. Man kann auch in Sachwerten. Das reicht vom Haus, das reicht vom Generalabonnement. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Umgehungsmöglichkeiten. Mit einer einzigen Maßnahme alleine kann man das Übel nicht bekämpfen. Aber es ist wichtig, dass ein Ansatz zur Bekämpfung gemacht wird. Es muss nur noch viel mehr geschehen.
Die Wirtschaftskommission auf jeden Fall zeigt einen ersten Schritt auf. Das Tantiemenmodell, das mehrheitsfähig scheint, soll nun weiter verfeinert werden.
Morgen findet vor den Sommerferien die letzte Bundesratssitzung statt. Ferien scheinen bitter nötig nach den vielen Krisen und Streitereien im Regierungskollegium. Entsprechend scharf fiel die Kritik aus. Dieser Bundesrat ist am Ende. Rien ne va plus Bundesrat außer Rand und Band oder Merz und Co. als Versager. Das waren ein paar Schlagzeilen. Welches Bild vom Bundesrat aber hat die Bevölkerung? Wie sieht der Bundesrat von außen aus, zum Beispiel vom Bundesplatz aus, dort, wo regelmäßig der Markt stattfindet, wo sich das Volk, wo sich Stadt und Land treffen? Caroline Ahn hat sich dort umgehört.
Wir haben hier 2-jährige Greierzer, Blauschimmelkäse, wir haben Hagenbottenkäse, wir haben Toggenburgerkäse. Die machen viel mehr Käse als ich. Aber mein Käse ist manchmal sicher besser als der vom Bundeshaus.
Der Käsehändler nimmt es mit Humor. Doch der sonnigen Marktstimmung zum Trotz verdüstern sich die Mienen von Jung und Alt schlagartig bei der Frage, welchen Eindruck der Bundesrat bei ihnen hinterlässt.
Lausig. Also ich bin enttäuscht und ich finde einfach, es sind nicht Erwachsene, die hier am Werk sind. Ich erwarte einfach mehr Anstand, miteinander umzugehen.
Ich habe gefunden, es ist ein Skaparé, das die Diablo.
Du hast überhaupt keine Art.
Die Gestürme hier, Merz, Galmirei und so, das finde ich nicht so toll. Dass man da nicht mehr zusammen reden irgendwie als Kollektiv.
Nicht nur der Bundesrat als Ganzes, auch die einzelnen Regierungsmitglieder werden zu Markt getragen.
Mit der anständigsten heute zum Tag ist der Ueli Maurer. Alle anderen sollten wir mal wechseln.
Frau Wittmer-Schlumpf, ich habe das Gefühl, vom Fachlichen her ist die auch super, aber sie verkauft sich auch schlecht. Und der Merz ist einfach ein Knutti, oder? Das ist grauenhaft. Ein kleiner, faden, knorziger Typ, der nicht aus sich selber rauskommt. Der Leuenberger ist einfach jetzt langsam ein bisschen alt gedient. 20 Jahre bon vivant, oder? Frau Leuthard hat man das Gefühl, sie sind noch so ein bisschen munter.
Mit der Frau Galmire bin ich eigentlich immer zufrieden gewesen.
Ich mache es als Mensch sehr gut, aber zum Teil finde ich es halt auch sehr schlecht auch kommunizieren. Es ist halt für mich ein Alpha-Tier.
Ob und wer zurücktreten sollte, da gehen die Meinungen auseinander, auch wenn ein Votum immer wieder fällt.
Mit uns nach seinem Krankheitsfall hat er müssen zurücktreten. In der jetzigen Situation brauchen wir Leute, die tiptop weg sind, vielleicht auch mal jüngere.
So vielfältig wie die Auslagen auf den Marktständen ist auch die Kritik.
Es ist einfach reine, kleinkarierte Parteipolitik, statt dass sie Probleme lösen, die wir haben.
Die hocken hier im Bundeshaus und werden auch gestossen mehr.
Jeder für sich schaut, da habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl. Oder? Wobei, das habe ich überhaupt einfach das Gefühl. Allgemein in der Politik, dass nur noch Persönlichkeitspolitik getrieben wird.
Auffällig sind auch die kleinen Bemerkungen am Rande. Die Frau, die nach den Ausführungen ihres Mannes meint, endlich habe er seine Kritik loswerden können.
Sag, er hätte es mal anbringen.
Oder eine andere Frau, die spontan stehen bleibt, kurz zuhört und sagt:
Ich unterstütze das, was der Herr hat gesagt.
Dieser Herr, dem sich die Frau anschließt, ist aber ein Mann, dessen Meinung aus der Reihe fällt.
Ich bin stolz auf die Regierung. Und unser Bundesrat ist gar nicht so schlecht. In der Schweiz, gut, ist an anderen Orten zwar auch so, aber in der Schweiz ist es extrem, dass einfach alles kritisiert wird. Und das regt mich auf.
Denn das gibt es auch. Diejenigen, die der allgemeinen Kritik entgegenhalten. So wie diese Blumen an der prallen Sonne auf dem Bundesplatz.
Das Aufblüterli, das sind die Gefüllten, könnt ihr eben auch in die Sonne tun, als Ausnahme. Und die mögen alles verleiden, auch, die gefüllten Säuferli. Die sind sehr, sehr unempfindlich gegen Witterung. Die mögen auch alles verleiden.
Caroline Ahn, zustimmend, zumeist aber kopfschüttelnd und irritiert, schaut die Schweiz auf ihren Bundesrat. Der Sinn für die gemeinsame Verantwortung wird vermisst. Vor Ferienbeginn blickt Lukas Schmutz, der Leiter unserer Inlandredaktion, hinter die Kulissen der Krise im Bundesratskollegium. Wie konnte es so weit kommen?
Zank gab's auch früher. Das Bedürfnis, die Regierung zu modernisieren, auch. Doch was sich jetzt abspielt, geht tiefer, ist einzigartig und vielschichtig. Seit 1959 ist die sogenannte Konkordanz das Modell für das, was Politik und Regieren in der Schweiz sein sollte, nämlich der Wille der Parteien, den gemeinsamen Nenner der unterschiedlichen politischen Vorstellungen zu finden. Das ging fast 5 Jahrzehnte lang gut, weil die Traditionsparteien FDP und CVP in der politischen Mitte eine echte, politisch tonangebende Mehrheitsmacht waren. Klar stärker als die Pole an den Rändern. So war es einfach, rechts und links ins Regieren einzubinden. Doch das war früher. Übrig geblieben davon ist wenig. Zwischen SP und der immer stärker werdenden SVP zerbröckelt die Kraft der Mitte. SP und SVP sind außen- und innenpolitisch die neuen, eben gegensätzlichen Tonangeberinnen. Die unversöhnliche Debatte um den Staatsvertrag mit den USA hat dies in aller Klarheit neu gezeigt. Dieser Gegensatz hat auch auf das Funktionieren des Bundesrates durchgeschlagen. Seit der Abwahl von Christoph Blocher ist die Balance von Parteienstärke und ihrer Vertretung im Bundesrat schwer gestört. Die SVP ist im Bundesrat klar untervertreten und die, die Blocher abgewählt haben, konnten inhaltlich nichts Gemeinsames nachlegen, das diese Untervertretung politisch rechtfertigen würde. Stattdessen schlottern die SP und die FDP vor Angst, der berechtigte SVP-Anspruch auf einen zweiten Regierungssitz könnte sie treffen. Und jeder Gedanke an eine grundsätzliche Änderung des Regierungssystems wird der Sitzverteidigung geopfert. Argwöhnisch sind sie sogar gegenüber der CVP, die auch nur darauf lauert, den verlorenen eigenen Bundesratssitz zurückzugewinnen. Mehr ist von der Abwahlallianz von Blocher nicht geblieben. Deshalb fehlt der echte politische Druck, zum Beispiel die Regierung als System zu erneuern. Lieber helfen die Parteien ihren Bundesräten, sich gegenseitig anzuschwärzen. Und die Frage, ob Rücktritte aus politischer Verantwortung vielleicht diesmal sogar in der Schweiz sinnvoll sein könnten, wird von Parteitaktik schon im Keim erstickt. Die Regierung eines Landes verkörpert Politik. Der Bundesrat war nicht nur unfähig, eine grundsätzliche Debatte über eine Regierungsreform anzustoßen, vielmehr entstand in der Art, wie er in Kerngeschäften wie UBS oder Libyen agierte und kommunizierte, ein derart desolates Bild der Regierung, dass der Bundesrat damit dem Ansehen der Politik geschadet hat.
Lukas Schmutz. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit dem iberischen Showdown. Am Kap und Leopardenfällen, vergoldeten Missionaren und schlechtem Gewissen in Brüssel. Das im Dossier. In den südafrikanischen Stadien werden jeden Tag zwei Schicksalsschlachten geschlagen, seit die Fußballweltmeisterschaft mit den Achtelsfinals in die sogenannte K.O.-Phase eingetreten ist. Heute Abend kämpfen die beiden iberischen Fußballgroßmächte Spanien und Portugal gegeneinander. Eine besonders brisante, ja geradezu historische Partie, meint Alexander Gschwind.
Auf dem Papier zumindest hätte das kleine Portugal gegen den spanischen Goliath in so mancher Hinsicht die besseren Karten. Immerhin waren es mit Bartolomeo Dias und Vasco da Gama seine Seefahrer, die einst das Kap der guten Hoffnung als erste entdeckten und umschifften. Bis heute leben 600.000 Landsleute in Südafrika und fast noch einmal so viele in den umliegenden Ex-Kolonien Angola und Mosambik, von wo auch der amtierende Nationaltrainer Carlos Queiroz stammt. Allein von der Terrainkenntnis her und der Kulisse könnte also die heutige Partie zum Heimspiel werden, zumal der Vatikan das südliche Afrika bei der Aufteilung der Welt zwischen Spanien und Portugal schon im Vertrag von Tordesillas anno 1494 den Portugiesen zuschlug. Aber eben, Papier ist auch gegenüber Fußballlegenden geduldig und die harte Kickerwirklichkeit eine ganz andere. Zwar liefert das einstige Kolonialreich den lusitanischen Clubs bis heute reichlichen Nachwuchs, aber sobald sich dieser einen Namen gemacht hat, vermögen auch so legendäre Traditionsvereine wie Benfica, Sporting oder Porto mit den dicken Scheckbüchern der europäischen Konkurrenz nicht mitzuhalten. So spielen oder spielten denn auch diesmal wieder 7 Mitglieder des portugiesischen WM-Aufgebotes in der spanischen Liga. Allen voran Superstar Cristiano Ronaldo bei Real Madrid, Thiago und Simão bei dessen Stadtrivalen Atletico. Während sich kein spanischer Spitzenspieler je mit den vergleichsweise bescheidenen Gagen portugiesischer Clubs begnügt. Mit derselben Konsequenz, die einst schon Ronaldos Vorgänger Paulo Futre und Luis Figo zur Verzweiflung trieb, sind doch die spanischen Clubkameraden bestens mit der Spielweise ihrer portugiesischen Kollegen vertraut, wie Barça-Verteidiger Pique in jedem Meisterschaftsderby gegen die Madrilenen mit gnadenloser Neutralisierung Ronaldos beweist. Umgekehrt aber kennen sich auf portugiesischer Seite nur gerade die Verteidiger Miguel und Duda mit spanischen Stürmern aus. Womöglich tun die Portugiesen also heute Abend gut daran, sich weniger auf ihre glorreiche Geschichte zu verlassen, als auf den nachbarlichen Hang zur Überheblichkeit zu hoffen, der ja auch unseren wackeren Landsleuten vor 2 Wochen zu einem kurzfristigen Fußballwunder verhalf.
18.34 Uhr, das Echo-Dossier. 1960, das Jahr, ist ein afrikanisches Schicksalsjahr. Zahlreiche Staaten wurden unabhängig. Auch die Demokratische Republik Kongo, das frühere Zaire. Am 30. Juni 1960 verzichtete Belgien auf seine 76-mal größere Kolonie und entließ sie unvorbereitet in die Unabhängigkeit. Die belgische Kolonialherrschaft über Kongo-Kinshasa war von brutaler Gewalt und Unterdrückung geprägt gewesen. Ganz anders, als es Belgiens König Baudouin damals in der kongolesischen Hauptstadt Leopoldville, heute Kinshasa, darstellte.
L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui.
Die Unabhängigkeit Kongos ist die Vollendung des Werkes, welches das Genie König Leopolds II. Entworfen hat und von ihm mit einem beharrlichen Mut ausgeführt worden ist und das von Belgien mit Ausdauer weitergeführt wurde. Während 80 Jahren hat Belgien die besten seiner Söhne in den Kongo entsandt.
La Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils.
Die kritische Entgegnung des damaligen Premierministers Patrice Lumumba führte denn auch zu einem Eklat.
Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants
Während Sie das heutige Datum und dessen Bedeutung mit Stolz Ihren Kindern lehren werden, müssen umgekehrt die hier Anwesenden dafür sorgen, dass Ihre Kinder und Enkel die ruhmreiche Geschichte unseres Kampfes für die Freiheit kennen. Wir haben Ironie hingenommen, Beleidigungen und Schläge am Morgen, am Mittag und am Abend, weil wir Neger sind. Und wer wird vergessen, dass man einen Neger duzte? Sicher nicht als Freund, sondern weil das ehrenhafte Sie allein den Weißen vorbehalten war.
Sechs Monate später wurde Lumumba von belgischen Söldnern ermordet, seine Leiche in Säure aufgelöst. Und bis zur Gegenwart ist das unabhängige Kongo von diktatorischer Herrschaft und Gewalt geprägt. Zunächst Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Kinshasa wird für den 50. Jahrestag der Unabhängigkeit herausgeputzt, Straßenhändler werden vertrieben, die Straßenbeleuchtungen der Hauptverkehrsachsen repariert. Kinlabelle, Kinshasa die Schöne, ist längst zu Kinlapoubelle verkommen, zum Mistkübel. Spitze Zungen, für die Kinshasa berühmt ist, sprechen denn auch von der Verschönerung der Königsroute, jener Straßen eben, auf denen der belgische König Albert II. Und andere Staatsgäste zu den Feierlichkeiten gebracht werden. Es tut sich aber noch mehr in Kongos Hauptstadt, betont der Senatsabgeordnete Nkuimbi David.
Quand nous voyons dans la ville de Kinshasa déjà le travail qui se fait sur le long du boulevard du 30 juin et également sur tous les grands axes.
Die großen Boulevards und Achsen Kinshasas werden wieder instand gestellt, Gebäude werden erbaut. Man spürt den Frieden, Kinshasa ist im Wiederaufbau.
Que réellement la paix est revenue. Kinshasa est en pleine construction.
Dass chinesische Staatsfirmen diese und andere Infrastrukturarbeiten ausführen und dafür mit Schürfungsrechten an den reichen Ressourcen Kongos entschädigt werden, verschweigt das Mitglied der kleinen Parlamentskammer keineswegs. Ganz anders jedoch tönt es im Osten des Landes. Hier konnten Krieg und Gewalt, die 1996 mit dem Ziel begannen, den Diktator Mobutu zu stürzen, bis heute nicht beendet werden.
Si on prend le point zéro, les Congos, je peux dire qu'il est descendu de zéro.
Der Kongo ist unter den Nullpunkt gefallen, sagt der 68-jährige Emmanuel Branganini in Bukavu. Das macht den Wiederaufbau so schwierig und deshalb sieht man nichts davon. Wir müssen zuerst den Nullpunkt wieder erreichen.
On doit d'abord atteindre le zéro et partir. C'est ça la difficulté.
Nicht nur der Krieg, sondern auch die fast drei Jahrzehnte der Diktatur Mobutus, der im Kalten Krieg vom Westen gestützt worden war, haben den Kongo ruiniert.
Und maintenant nous n'avons pas d'alternative, pas de production industrielle.
Wir haben keine Produktion, keine Industrie, keine funktionierende Landwirtschaft, stellt Eric Kajemba in Bukavu fest. Alles ist durch die Kriegsjahre und die Mobutu-Diktatur heruntergekommen.
Par la guerre, par les années de dictature.
Mobutu wurde 1997 gestürzt und ist längst gestorben. Dennoch sieht der 19-jährige Oscar in Goma keine bessere Zukunft für sich. Der jahrelange Krieg hat den Kongo arm gemacht, sagt er. Es gibt keine Arbeit, wir haben kein Geld. Und so fragen sich viele der 66 Millionen Kongolesinnen und Kongolesen, was es denn eigentlich zu feiern gäbe. Dies umso mehr, als die Regierung von Joseph Kabila mehr und mehr kritische Stimmen zum Schweigen bringt. Mehrere Journalisten wurden in den vergangenen zwei Jahren umgebracht und Anfangs Juni sorgte die Ermordung des prominenten Menschenrechtsaktivisten Floribert Chebeya für Empörung auch im Ausland. Präsident Joseph Kabila mag mit Stolz die 50 Jahre Unabhängigkeit des Kongo feiern. Die Ziele, die er bei seiner Wahl 2006 formulierte, hat er bis heute noch nicht wirklich umgesetzt.
The most important thing will be definitely peace and stability.
Das Wichtigste ist Frieden und Stabilität, insbesondere im Osten, damit Investoren in unser Land kommen und unsere Bevölkerung Arbeit hat und in Frieden leben kann.
Rudi Küng über den Kongo und seine Probleme heute. Wir bleiben beim Thema und wechseln die Perspektive. Belgien, die ehemalige Kolonialmacht, hat 50 Jahre nach der Unabhängigkeit immer noch Mühe, seine Kolonialzeit einzuordnen. Förmlich sehen und erleben kann man das im Afrika-Museum bei Brüssel. zum Beispiel mit Bambi Keupens. Sie hat kongolesische Wurzeln, ist in Belgien aufgewachsen und arbeitet am Afrika-Museum als Anthropologin. Urs Bruderer hat mit ihr einen Rundgang gemacht.
Das Afrika-Museum ist ein Prachtbau, ein Schloss, von König Leopold II. Um 1900 als ein kleines Versailles geplant und finanziert, wie so vieles in Brüssel, mit den Einnahmen aus dem kongolesischen Kautschukgeschäft. Die hohen Räume, Marmor und der fantastische Park verraten, wie gut dieses Geschäft lief. Nichts verrät, wie grausam es war. Der Unabhängigkeits-Cha-Cha-Cha von 1960 erfüllt die Sonderausstellung, die Bambi Keupens in einem Seitenflügel realisiert hat. Das Museum habe lange Kolonialpropaganda gemacht, sagt sie.
De rendre la parole aux Congolais, leur permettre de raconter leur propre histoire.
In dieser Ausstellung sollen Kongolesen die neuere Geschichte des Kongos erzählen und nicht Belgier, die in den 50 Jahren des unabhängigen Kongo vor allem eine Geschichte des Zerfalls der kolonialen Infrastruktur sehen. Tatsächlich erzählen Zeitungen und Fernsehen in Belgien derzeit vor allem von den Schulen, Spitälern und Eisenbahnen, die man den Kongolesen hinterlassen habe. Vor 10 Jahren wäre eine solche Ausstellung noch umstritten gewesen, sagt Keupens. Jetzt habe niemand mehr Druck ausgeübt. Wichtig seien ihr die Bilder kongolesischer Maler und die Musik. Die sei zum Tanzen, ja, aber vor allem auch sei sie ein Kommunikationsmittel, eine Informationsquelle. Viele Kongolesen hielten die Musik für den größten Reichtum ihres Landes, nicht die Bodenschätze. Eine Vitrine gilt Patrice Lumumba, dem Premierminister, der kurz nach der Unabhängigkeit mit belgischer Unterstützung ermordet wurde. Belgien werde im Umgang mit seiner Kolonialgeschichte lockerer, aber das Land ändere seine Haltung nicht.
Il y a toujours des changements, mais ils ne sont pas toujours profonds. Tout le monde, par exemple.
Jedermann brüste sich heute mit einer kritischen Sicht, und dennoch hätten viele ihren Rassismus nicht abgelegt. Auch würde die Epoche nicht gründlich aufgearbeitet. Letzten Dezember etwa sei der 100. Todestag Leopold II., des grausamen Kolonialistenkönigs, beinahe ignoriert worden. Aus Scham, glaubt Keupens. Immerhin sprechen nur noch ein paar Ewiggestrige öffentlich von Leopold als einem Genie. Aber man müsse auch über seine Verbrechen sprechen, sonst geschehe den Opfern ein zweites Mal Unrecht.
D'abord ils doivent subir la violence et après on ne se souvient même pas de cette violence.
Doch Belgien meidet diese Debatte. Auch hier im Afrika-Museum. Die meisten Museumsbesucher erfreuen sich außerhalb der kleinen Sonderausstellung mit ihren Kindern an den ausgestopften Tieren, den Elefanten in jeder Größe, der Zebrafamilie, der Leopardenfamilie.
Les Européens, ce qui leur frappe quand ils arrivent au Congo, c'est d'abord la nature, alors que dans
Was Europäer im Kongo als erstes beeindrucke, sei nun einmal die Natur, sagt Keupens. Tatsächlich. Wichtiger noch als die erbeuteten Masken, Trommeln und Götter ist die naturhistorische Trophäensammlung. Die permanente historische Ausstellung belegt gerade mal eine Ecke und ist erst 5 Jahre alt. Man sieht die Koffer der berühmtesten Afrika-Reisenden, David Livingstone und Henry Morton Stanley. Und man sieht ganz vieles nicht. Die schwarzen Frauen, die umgebracht wurden, wenn ihre Männer zu wenig Kautschuk lieferten. Die Schwarzen, denen die Hände abgehackt wurden. Die Millionen Schwarzen, die sich in Zwangsarbeit zu Tode schufteten.
Évidemment, c'est très petit, mais pour l'instant, on est donc vraiment préoccupé avec le processus de rénovation.
Sehr klein sei dieser Ausstellungsteil, sagt Keupens. Das solle sich aber nach der für nächstes Jahr geplanten großen Renovation ändern. Wir stehen jetzt wieder in der Eingangshalle, sagt Bambi Keupens.
C'est la grande rotonde, donc c'est un endroit assez symbolique et assez impressionnant, avec pas mal de statues.
Eindrücklich sei sie, mit vielen Statuen geschmückt. Die Statuen, riesige vergoldete Missionare, um deren Beine sich kleine schwarze Kinder ranken. Belgien bringt dem Kongo die Zivilisation, heißt eine Statue. Belgien bringt dem Kongo den Wohlstand, eine andere, und so weiter. Die Statuen stören Bambi Keupens nicht. die seien Teil der Geschichte. Zeugen des einst normalen rassistischen Blicks seien diese Statuen. Wer sie wegräumen wollte, müsste das ganze Museum zerstören und mit ihm die Erinnerungen an die Kolonialzeit.
On pourrait avoir le même argument contre le musée. Pourquoi ne pas éraser le musée complètement, le détruire et éraser donc les mémoires aussi de la colonisation?
Vielleicht also müsste man dieses Museum, das sich in 100 Jahren kaum verändert hat, nicht renovieren, sondern in ein Museum stellen.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber und für die Nachrichten Thomas Akola. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.